Willkommen im Future Leaders Podcast, dem Podcast für junge Führungskräfte und alle, die es werden wollen. Ich bin Mona Fries, euer Host, und möchte gemeinsam mit euch die Führung der Zukunft gestalten.
Heute spreche ich mit Jörg Niethammer. Er ist Vorstandsvorsitzender der Vereinigten Volksbanken, einer großen Volksbank im Raum Stuttgart. Dementsprechend ist Jörg jemand mit extrem viel Führungsverantwortung und auch schon langjähriger Führungserfahrung. Im Interview gibt er einerseits Einblicke in seine aktuelle Arbeit als Vorstandsvorsitzender, aber auch seine eigene Geschichte zum Einstieg in seine Führungsrolle und was ihm im Bereich Führung wichtig ist. Außerdem erzählt er auch, was er mal erlebt hat, als er einen eher unkonventionellen Karriereschritt gegangen ist und welche Herausforderungen unterschiedliche Führungsebenen mit sich bringen. Viel Spaß beim Zuhören! Dann herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Jörg. Freut mich sehr, heute mal mit jemandem um einiges erfahrener als alle Führungskräfte, mit denen ich bisher gesprochen habe.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
Bevor wir reinstarten in alles, was so mit Führung zu tun hat, vielleicht mal kurz zu dir. Wer bist du? Was ist dein Background und was machst du aktuell?
Ja, ich bin aktuell Vorstandsvorsitzender bei der Vereinigte Volksbanken EG, eine Volksbank so im Großraum Stuttgart, von Bad Liebenzell im Schwarzwald bis nach Engstingen auf der Schwäbischen Alb, dann doch ein relativ großes Geschäftsgebiet, also zumindest was jetzt auch die Fläche angeht, und bin da jetzt seit einem Jahr Vorsitzender des Vorstands, seit insgesamt 6 Jahren im Vorstand und habe dort tatsächlich auch meine berufliche Laufbahn begonnen. Also was jetzt das Angestelltenverhältnis angeht, war ich tatsächlich noch nirgends anders. Bisher im Jahr 2000 mit einer Ausbildung begonnen, mit einem dualen Studium. Berufsakademie hieß es damals noch, heute wäre es die duale Hochschule. Und habe dann verschiedene Positionen tatsächlich im Bankgeschäft schon begleitet. Der Schwerpunkt war schon im Kundengeschäft, sowohl auf der Privatkundenseite als auch in der Firmenkundenberatung war ich tätig als Berater, aber dann auch in verschiedenen Führungspositionen. Habe aber auch durchaus mal auch schon die anderen Seiten der Bank gesehen. In der Organisationsabteilung war ich mal eine Zeit lang und ich war auch schon mal Vorstandsassistent, sodass ich da schon während der letzten 25 Jahre jetzt fast schon unterschiedliche Perspektiven auch gesehen habe. Und ja, das kommt mir auch jetzt in der Position ganz gut entgegen, weil das natürlich das breiteste Feld ist sozusagen, das man dann abzudecken hat.
Ja, total spannend. Wenn du sagst, das kommt dir dadurch zugegen, was ist denn so dein Job? Also was macht man als Vorstandsvorsitzender?
Alles und nichts, gell? Viele können sich ja gar nichts darunter vorstellen oder denken, der Vorstand, das sind eben die nur zu irgendwelchen Veranstaltungen gehen und begrüßen. Natürlich ist meine Hauptrolle, dass ich verantworte, dass die Strategie der Bank richtig und gut umgesetzt wird. Und da gehört vieles dazu, aber vielleicht nochmal kurz vom Operativen her, was sind meine Verantwortungsbereiche, unabhängig von der Tatsache, dass eben in der Bank der Vorstand insgesamt immer eine Gesamtverantwortung hat. Das heißt, das, was der Vorstand entscheidet, dafür sind alle Vorstandsmitglieder verantwortlich. Deshalb werden Entscheidungen in der Regel da auch immer nur im Konsens getroffen, wenn es dann auch mal ein Kompromiss ist oder so. Ich meine, meine Verantwortung direkt im fachlichen Bereich ist der Bereich Grundsatzfragen und Vorstandsstab. Also das ist natürlich tatsächlich dann auch gleich die strategische Seite. Dann auf der anderen Seite aber auch die Eigenanlagen der Bank, sogenannte Treasury. Dann ist der Bereich Change und Kommunikation in meiner Verantwortung. Das bedeutet, das ist so das klassische Marketing, aber eben auch die Change-Einheit, die Verantwortung dafür hat, die neuen Dinge, die da alle auf uns zukommen und die wir selbst umsetzen wollen, die auch gut im Unternehmen zu verankern. Dann das Allerwichtigste ist noch dabei, der Bereich Personalmenschen, wie es bei uns heißt. Mag vielleicht auch schon mal ein kleiner Blick sein, welche Einstellung wir zu dem Thema haben. Das heißt also bei uns nicht Human Resources oder so, sondern Personalmenschen. Und das soll schon auch Programm sein.
Ja, finde ich cool. Also so habe ich den Titel tatsächlich noch nie gehört. Es gibt ja verschiedene Abwandlungen, wie man Human Resources heutzutage nennt, aber Personalmenschen kannte ich jetzt so auch noch nicht. Schön.
Ja, das ist einfach auch dadurch entstanden, dass man gesagt hat, eigentlich wollen wir es Menschen nennen, aber das ist natürlich dann auch schwer zu interpretieren, was ist denn mit der Menschenabteilung gemeint? da hat man den Bereich Personal, so dass man sich auch gleich vorstellen kann, was dort natürlich beinhaltet ist. Und aber ganz bewusst Menschen daneben gestellt, auch ohne ein Und, sondern es das heißt wirklich Personal, Menschen, weil die Menschen das Personal auch sind. Ja.
Schön. Kannst du dann vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie dein Alltag dann so aussieht?
Ja, Führung ist natürlich ein Teil davon, aber der stellt sich auch in unterschiedlichen Situationen ganz unterschiedlich dar. Das ist einmal, dass man im Prinzip vor allen Mitarbeitenden was präsentiert, seien es die aktuellen betriebswirtschaftlichen Zahlen des Unternehmens, die neue Strategie oder was auch immer, hat auch was mit Führung zu tun. Dann habe ich natürlich direkt Bereichsleiter, denen ich vorgesetzt bin, sozusagen hierarchisch betrachtet, wo eine direkte persönliche Führung auch stattfindet. Dann ist es so, dass ich natürlich als Vorstandsvorsitzender in einem Vorstandsgremium auch eine gewisse Führungsrolle habe, sonst wäre ich nicht der Vorsitzende. Trotzdem ist es was anderes, weil ich jetzt hierarchisch den anderen nicht vorgesetzt bin, sondern wir sind ein gemeinsames Gremium. Trotzdem hat da einer sozusagen insbesondere nach außen hin natürlich dann auch die Rolle. Und da ist es schon auch meine Rolle, ohne jetzt der Bestimmer sein zu können, trotzdem auch zu sagen, wie arbeiten wir gemeinsam im Team zusammen, wo man mal eine Retrospektive macht, zum Beispiel, wie funktioniert die gemeinsame Arbeit im Vorstand. Und das sind ganz, ganz unterschiedliche Facetten auch der Führung. Mal so eine Führung untergleichen, mal ein Thema, dass man auch wirklich mal eine Ansage machen muss im positiven Sinne. Und das macht es natürlich auch spannend, diese unterschiedlichen Führungssituationen in einem Job sozusagen dann auch zu vereinbaren. Und dann sind es natürlich auch viele Repräsentanzthemen, die in meine Rolle fallen, wo es darum geht, das Unternehmen nach außen zu vertreten, ob das jetzt gesellschaftliche Ereignisse hier sind in unserem Geschäftsgebiet oder auch Gremienarbeit in unserem Verbund der Volks- und Raiffeisenbanken. Und dann haben wir natürlich im Vorstand auch die Verantwortung, alles, was auch an Regularien besteht, wie man eine Bank führen muss und was man in der Bank machen muss. Also alle möglichen Berichte, die dann auch an die BaFin oder an die Bundesbank gehen, die zu besprechen, zu kennen und die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass alles funktioniert.
Machst du dann tatsächlich auch noch so, also so klassisch, sage ich jetzt in Anführungszeichen, so eine Art Mitarbeiterentwicklung dann bei euch von deinen einzelnen Leuten?
Also mit den Bereichsleitern führe ich schon entsprechend Gespräche. Ich sage mal mindestens im Jahr, aber auch mal unten rein, dass man sagt schon auch, was läuft gut, wo sind Dinge, die wir gemeinsam auch in der gemeinsamen Zusammenarbeit noch optimieren können. Das schon. Aber natürlich sind da, das muss man ehrlicherweise sagen, das sind natürlich schon gestandene Führungskräfte, die in der Regel auch schon auf jeden Fall schon viel Führungserfahrung haben, vielleicht noch nicht in der Rolle, aber schon viel Führungserfahrung. In aller Regel ist es so, jemand, der Bereichsleiter wird oder ist, sich schon durch sehr gute Führungsleistungen in anderen Bereichen dafür qualifiziert hat, sodass da vielleicht auch die Führung in dem Sinne, die Weiterentwicklung vielleicht einfacher ist. Trotzdem glaube ich, ist es wichtig, dass man es auch ernst nimmt. Feedback ist ein unheimlich wichtiges Instrument. Ich bin ein Mensch, der auch sagt, ich glaube, solange ich lebe, habe ich nie ausgelernt, weil ich immer zum einen vielseitig interessiert bin und zum anderen auch der Meinung bin, immer jeder kann sich immer auch noch weiterentwickeln und weiter verbessern, in dem Sinne, dass man eben den Horizont erweitert und noch andere Eigenschaften hinbekommt. Und deshalb bin ich da auch sehr dankbar, dass ich da mit auch teilweise sehr erfahrenen Führungskräften zusammenarbeiten kann, die auch mir spiegeln. Die sind teilweise in ihrer Rolle länger als ich in meiner jetzigen. Und das ist auch ganz gut, da immer mal wieder auch ein Sparring zu haben. Und da freue ich mich auch, wenn mir jemand sagt, Mensch, das hast du gut gemacht oder überleg mal, ob du das nicht beim nächsten Mal anders machst. Weil tatsächlich, das ist auch so ein Nachteil in der aktuellen Rolle. Die Menschen, die bereit sind, dir ein Feedback zu geben, sind sehr wenige, weil natürlich manche immer wieder denken, ich glaube nicht, dass ich jemandem schon mal einen Grund dafür gegeben habe, aber es ist nun mal so, dass man denkt, oh, wenn der jetzt doch vielleicht das persönlich nimmt oder das nicht so gut findet, was ich sage. Und ich falle da in Ungnade oder so. Das will sich doch keiner geben. Aber da habe ich wirklich ein paar gute Leute um mich rum, ein paar sehr gute Leute um mich rum, die dann auch mal sagen, du jetzt, überleg mal. Ich habe zum Beispiel letzte Woche mit einem Bereichsleiter sehr intensiv diskutiert. Das war sachlich, das war alles freundlich und gut, aber es war eine total habhafte Diskussion. Die war für uns beide echt anstrengend. Und als wir uns beim nächsten Mal getroffen haben, haben wir gesagt, beide gesagt, oh ja, das war schon ein intensiver Termin. Und ich habe dann gesagt, Mensch, super, dass wir so miteinander diskutieren können. Weil das ist genau ja am Ende das Thema, dass man auch ja, kontrovers diskutieren kann, weil gerade in kniffligen Themen ist es genau wichtig, dass man die unterschiedlichen Seiten betrachtet. Und wenn ich dann Menschen um mich herum habe, die alle nur sagen, ja, toll, du machst es gut, ja, natürlich, du hast recht, und rauslaufen und sagen, oh, scheiße, hätte ich ihm doch nur die Meinung gesagt, das hilft ja nicht weiter. Ne?
Ja.
Weil, wie gesagt, niemand ist unfehlbar und trifft nur richtige Entscheidungen. Deshalb ist es eigentlich wichtiger, gute Leute um sich herum zu haben. Ich wollte sagen, als selbst gut zu sein. Nee, das stimmt natürlich nicht. Man braucht beides einfach. Das ist das Thema. Ich will es andersrum sagen. Ich wäre verloren alleine. Egal wie gut ich wäre verloren, wenn ich nicht gute Leute um mich herum hätte. Das ist das Thema.
Ja, total. Und man muss ja auch nicht alles selber wissen. Davon muss man sich, glaube ich, auch lösen.
Ja.
Dass man alles selber besser weiß.
Absolut.
Hast du da so Methoden oder Tipps oder Tricks, wie du sowas einforderst, so ein Feedback, wenn du jetzt nicht jemanden hast, der danach automatisch zu dir kommt?
Ja, die Methode heißt natürlich, das Feedback direkt zu erfragen und das auf eine Art und Weise, dass man eben nicht zu offen fragt nach dem Motto, wie war es denn, sondern dass man dann auch bewusst sagt, weil dann will ich ja rauskitzeln, was kann man noch besser machen, dass man bewusst sagt, also wenn du jetzt in meiner Situation wärst, was würdest du beim nächsten Mal unbedingt so beibehalten? Und was wären die Punkte, wo du sagst, da würde ich vielleicht beim nächsten Mal einen anderen Weg gehen oder würde was Neues versuchen? Dann muss auch der andere oder die andere dann sagen, okay, also ja, an dem Punkt hätte ich vielleicht mal was anderes gemacht. Und dann hast du ein Signal, wo es vielleicht auch ja, ein paar Herausforderungen gibt oder Potenzial zur Verbesserung. Das eben, in dem Fall muss man das dann konkret erfragen.
Ja. Du hast in deiner jetzigen Führungsrolle natürlich ganz, ganz andere Führungsverantwortungen, als man jetzt in der ersten Führungsrolle mal hat, weil es einfach um die Verantwortung des ganzen Unternehmens geht.
Ja, mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Ja, das ist, ja, das wirklich ist anders.
Was sind denn für dich die Vor- und Nachteile?
Ich fange mal mit dem ersten Nachteil an, dass die Führung zu einem ganz, ganz großen Teil eben eine indirekte Führung ist. Also, wenn wir im Vorstand was besprechen, beschließen, was umgesetzt werden soll in der Bank, dann haben wir ja gar nicht wirklich letztendlich die Möglichkeit, am Ende wirklich Sorge dafür zu tragen, dass jeder einzelne Mitarbeitende das auch so umsetzt, wie es gemeint ist. Sondern da muss man sich auf gute Führungskräfte verlassen können, die eben in ihren Bereichen, in ihren Teams das auch wieder umsetzen. Und da haben wir ein tolles Führungsteam beieinander. Nichtsdestotrotz ist es ganz normal, wie bei der Flüsterpost. Natürlich bringt immer jeder so seine eigenen Ideen mit ein und seine eigene Interpretation mit ein. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Und deshalb ist es immer so oft so ein Thema, dass man sagt, Mensch, was kommt denn von dem an, wie wir es meinen und wie wir es diskutiert haben? Das ist natürlich in der direkten Führung, wenn ich mich an meine erste Führungsrolle erinnere, da bespreche ich mit dem Mitarbeiter, wie es gemacht wird, wo Stärken, Schwächen sind, wie ich mir es vorstelle. Und da hat man natürlich schon einen direkteren Einfluss dann auf das tatsächliche Tun. Mhm. Ja. Der große Vorteil dabei ist, dass man natürlich die entscheidenden strategischen Themen dann auch wirklich gestalten kann. Und nicht was umsetzt, was vielleicht andere entschieden haben, egal wie gut man es findet, sondern ja, selber die Möglichkeit hat, die Entscheidungen dann auch zu treffen und die Verantwortung dafür zu übernehmen.
Ja, du hast jetzt gerade schon deine erste Führungsrolle erwähnt. Wie war das denn bei dir damals? Wie bist du denn überhaupt zu deiner ersten Führungsrolle gekommen?
Wir hatten damals tatsächlich ein sogenanntes Führungskräfte-Nachwuchsförderprogramm, für das man sich beworben hat. Ich habe so ein, zwei Jahre nach Beendigung des Studiums habe ich für mich erkannt, ich will mal Führungskraft werden. Das liegt mir.
Okay.
Ich will auch was bestimmen, ich will auch Verantwortung übernehmen, ich will was mitgestalten. Und dann gab es diese Ausschreibung, dann habe ich mich da beworben. Und dann gab es damals sogar tatsächlich ein Assessment Center für dieses Förderprogramm. Und da waren damals, oh, ich glaube, da waren über 10 Menschen dabei, auch Kolleginnen und Kollegen, die gerade frisch ihre Führungsrolle angetreten haben und solche, die gesagt haben, ich habe mal grundsätzlich Interesse daran. Und dann haben wir da verschiedene Module besucht, die so klassische auch Führungstheorie ausgemacht haben. Und damit war ich sozusagen in einem Pool drin. Und als dann eine Stelle frei wurde im Filialkundenbereich, also das waren damals 2 Filialen zusammengenommen, und da hat man dann natürlich vor allem eben in diesem Führungskräftenachwuchspool geschaut, wer kommt denn in Frage, wer kommt aus dem Filialbereich. Und ich war damals eben Privatkundenberater und dann hat es gut gepasst. Und so kam es dazu.
Cool, das heißt, du hast dich quasi dazu entschieden, du möchtest das und hast dich dann darauf vorbereitet und bist dann erst die Führungsrolle angetreten im Prinzip.
Ja, das war so. Genau. Natürlich habe ich vorher Gespräche auch mit meiner Führungskraft damals auch geführt und gesagt, ja, wäre das denn grundsätzlich vorstellbar und so, und habe da positives Feedback bekommen im Sinne von, ja, das kann man sich schon vorstellen, muss man halt schauen, wie und wo und was. Und da war durchaus eine gewisse Systematik dahinter vom Unternehmen aus tatsächlich schon.
Ja, schön. Also das ist ja auch nicht immer so. Deswegen finde ich es cool, dass das bei euch so läuft.
So lief zumindest, ja.
Ja, wie läuft es denn jetzt?
Wir haben heute, wir haben tatsächlich ganz interessant, wir hatten mehrere Tranchen dann dieses Führungskräfte-Nachwuchsprogramms, dann auch immer abgewandelte Formen. Und ich glaube, nach dem dritten oder vierten Mal ist es dann eingestellt worden, weil die Erkenntnis da war, dass doch viele, die an diesem Programm teilgenommen haben, dann doch nicht in die Führungsrolle gegangen sind. Weshalb auch immer, kann ich jetzt auch gar nicht beurteilen, was jeweils die einzelnen Gründe waren. Ich weiß nur, dass es ein paar Kolleginnen und Kollegen gab, die dann auch gesagt haben, oh, ich habe mir das doch überlegt, so im Rahmen dieses Führungskräfte-Nachwuchsprogramms, war vielleicht doch nicht meins, Führung, und möchte es doch nicht machen. Oder auch andersrum, dass man vielleicht auch Leute ausgebildet hat, denen man es dann doch auch nicht zugetraut hat. Und dafür ist es dann zu teuer, wenn man viele dieser Tranchen macht, ne, dieses Programm. Und jetzt sind wir aktuell deutlich individueller unterwegs, dass wir eben sagen, wenn jemand von sich aus den Wunsch äußert oder in einem Gespräch, mit einem Jahresgespräch zum Beispiel mit der Führungskraft, sich dieser Wunsch oder diese Möglichkeit ergibt, dass man dann ganz konkret mal mit so einer Art Kompetenzcard schaut, was sind denn die Dinge, die derjenige oder diejenige noch braucht. Wo macht denn auch eine Weiterbildung Sinn? Was wir zum Beispiel als regelmäßige Ausbildung haben, ist eine Projektleiterausbildung, die auch ja was von Führung hat, die aber auch nicht zwingend sozusagen in die Rolle Führungskraft laufen soll, sondern für manche sagen einfach, das ist für mich eine Möglichkeit, meinen Horizont zu erweitern, mal ein Projekt zu leiten, das macht mir Spaß, ohne dauerhaft Führungskraft zu werden. Und andere sagen, Mensch, ich möchte mal Führungskraft werden. Und so eine Projektleitung könnte mal ein Einstieg in diese Richtung sein. Und dann gibt es natürlich noch viel drumherum. Das sind von fachlichen Themen über Führungsthemen, die man dann eben schauen muss, was passt zu derjenigen oder zu demjenigen. Bringt ja jeder auch was anderes mit.
Ja, total. Also wenn ihr dann die entsprechenden Weiterbildungen anbietet, ist ja gut. Also da individuell drauf zu gucken, ist ja sicherlich nicht verkehrt. Du meintest ja jetzt vorhin, bei dir war es eher systematisch, dass du angefangen hast. Lief es dann bei dir auch so systematisch weiter zu deinem Werdegang?
Niemals. Ich glaube, das funktioniert ganz, ganz selten.
Ja.
Und das ist auch so ein Thema. Natürlich von außen wird es oft so gesehen nach dem Motto, Mensch, dein Weg, der ging ja ganz geradlinig von bis. Aber das ist in Wirklichkeit nicht der Fall. Es gab Situationen, wo ich auch mal einen Schritt zur Seite oder einen vermeintlichen Schritt zurück gemacht habe, vielleicht um Anlauf zu nehmen. Also ganz konkret war es so, dass ich nach meiner zweiten Position in der Leitung einer sogenannten Filialdirektion, habe ich Anfang 30 dann gesagt, Mensch, ich möchte mich ins Firmenkundengeschäft einarbeiten. Und hatte da natürlich vom Studium theoretische Kenntnisse, was jetzt Bilanzanalyse und die Themen angeht, habe aber eben im Firmenkundengeschäft direkt noch nicht gearbeitet. Und dann war es mein Gedanke und auch der absolute Wille auch des Unternehmens, der Vorgesetzten, dass da nicht jemand Führungskraft wird, der eigentlich vom Firmenkundengeschäft keine Ahnung hat. Und deshalb war es klar, wenn ich im Firmenkundengeschäft was werden möchte, dann beginnt der Weg ganz nah am Kunden im Sinne der Firmenkundenberatung. Und das war dann schon auch eine Situation, die sehr prägend für mich war, weil ich mich bewusst entschieden habe. Ich habe es nicht als Weg zurück empfunden selbst, aber in der Hierarchie, wenn man es mal nur auf dem Papier betrachtet, war es natürlich der Weg von einer Führungskraft wieder zum Mitarbeiter, zum Kundenberater. Und eine Kollegin, die ich sehr gut kenne, die mir dann eben auch immer sehr offen auch die Meinung sagt und auch ehrlich mir dann schon auch erzählt, na, es ist dann schon auch ein bisschen getuschelt worden nach dem Motto, der muss doch irgendwas ausgefressen haben. Man wird ja nicht freiwillig, wenn man schon Führungskraft ist, geht man ja nicht zurück als Mitarbeiter. Und ich wusste ja, dass es so war, dass ich eben das ganz bewusst gemacht habe. Meine Intention war, mein Gedanke war, ich war zu dem Zeitpunkt sozusagen auf der dritten Ebene, Führungsebene, und mein Ziel war es dann doch eben in Richtung Bereichsleitung zu gehen. Und ich habe mich ein bisschen umgeguckt und habe geschaut, wo gibt es denn vielleicht mal Möglichkeiten, und habe für mich gesagt, naja, zum einen der direkte weitere Karriereweg sozusagen im Privatkundengeschäft, da habe ich jetzt nicht so direkt eine baldige Perspektive gesehen und habe gedacht, naja, es kann nicht schaden, dich nochmal auf ein anderes Standbein zu stellen, ja, auch im Firmenkundenbereich eine Kompetenz zu haben. Irgendwo wird es dann schon klappen, vielleicht im Firmenkundengeschäft eher, dazu muss ich aber jetzt den Schritt machen, damit ich später mal vielleicht dann auch bereit bin für eine entsprechende Führungsposition. Und wenn nicht, dann habe ich trotzdem viel gelernt. Und tatsächlich habe ich da wahnsinnig viel gelernt, weil es eben ganz spannend war, auch nochmal diesen Unterschied zu sehen, dass auch teilweise Kunden mich anders behandelt haben als in der Führungsrolle. Also ich mache mal so ein Beispiel. Ich war immer so im direkten Wechsel. Dann war das spannend zu sehen, als Filialdirektor, ein Kunde hatte eine Beschwerde gegenüber einem Mitarbeiter vorgetragen. Und der Mitarbeiter hat dann gesagt, Mensch, Herr Niethammer, können Sie, damals waren wir alle noch per Sie, können Sie da mal bitte zu dem Kundengespräch mitkommen, weil der Kunde, der hat mich so in den Senkel gestellt, und stellen Sie sich bitte auf alles ein, der gibt richtig Gas. Und dann bin ich in das Kundengespräch mitgegangen und der Kunde hat nur gesagt, ach, Herr Niethammer, dass Sie sich die Zeit nehmen, das ist aber nett, und so schlimm war es gar nicht, und alles fein. Und dann 2 Monate später das Firmenkundenreferat übernommen und dann einem Kunden ein Angebot unterbreitet. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt sprechen Sie noch mal mit Ihrem Chef, ob man da noch was machen kann. Aber ich habe gesagt, brauche ich nicht mit meinem Chef reden. Ich habe Ihnen ein super Angebot gemacht. Jetzt gehen Sie mal zu Ihrem Chef, dann sprechen wir uns wieder. Und allein diese Anekdote hat mir gezeigt, dass man sich selber schon auch immer bewusst machen muss, dass manche Menschen einen eben nur aufgrund der Rolle so behandeln, wie sie ihn behandeln. Und diese Erfahrung ist mir auch heute noch viel wert, weil ich weiß, dass es auch heute noch so ist. Das ist schon was, wo man sich selber auch immer wieder bewusst machen muss, dass manche Verhaltensweisen von anderen einem selbst gegenüber eben stark auch auf die Rolle geprägt sind. Und wie schnell auch Menschen mal reden nach dem Motto, Mensch, was war denn da? Und da muss doch irgendwas. Und wie kann es denn sein? Und in dem Zuge habe ich auch gelernt, dass es einfach ganz wichtig ist, selbst zu wissen, was ich will, was ich habe, wer ich bin, und mich da nicht auf das Geschwätz von anderen zu verlassen, sondern höchstens auf gute Ratschläge von denen, die mir wirklich lieb und teuer sind, im engeren Kreis sozusagen. Ja. Das waren schon ganz spannende Erfahrungen.
Ja, glaube ich. Gerade dieses Zurückgehen. Ne? Also erstens mal, dass es überhaupt geht, weil oft ist es ja auch so, dass nicht nur hinterm Rücken getratscht wird, sondern dass man gar nicht die Möglichkeit bekommt, diesen vermeintlichen Schritt zurück zu machen. Es ist ja immer lateral. Fast niemand, also gibt es auch, es ist, glaube ich, noch schwieriger, wenn man aus der Führungsposition wieder in das gleiche Team dann zurückgeht, als wenn man dann wirklich den Bereich wechselt und sagt, na ja, ich habe nicht die Kompetenzen hier Führungskraft zu sein, weil ich habe keine Ahnung, was ihr macht.
Ja.
Und da dann wieder von in Anführungszeichen vorne anzufangen. Aber sobald das natürlich geht, ist ja schon mal gut, weil es ist ja super wertvoll, wenn du sagst, ich weiß, was ich will und das ist nun mal der Weg, der mich dahin bringt.
Ja.
Hast du was, was du regelmäßig machst oder damals gemacht hast, vielleicht auch immer noch oder immer wieder gemacht hast, um rauszufinden, ob du noch auf dem richtigen Weg bist, was du eigentlich willst?
Ich verlasse mich da schon viel auf mein Gefühl, nennen wir es Bauchgefühl. Ich habe früher Leistungssport betrieben und habe da auch einige Kurse zum mentalen Training besucht und habe aus der Zeit, das habe ich mitgenommen, auch ins Berufliche, dass ich durchaus auch regelmäßig dann auch mal eine Meditation oder so praktiziere. Und aus dem Sport heraus gehe ich nach wie vor gern laufen, joggen. Und das sind oft dann eben die Situationen, wo ich dann zu mir selbst komme und auch ja tatsächlich einfach auch merke, fühlt sich's gut an oder fühlt sich's nicht gut an, mal unabhängig von rationalen Argumenten, die natürlich im Bankalltag auch immer eine wichtige Rolle spielen. Aber die Frage, bin ich auf dem richtigen Weg, die ist nicht rational beantwortbar. Ja.
Ja, das stimmt. Kommt immer darauf an, was man für externe Faktoren hat, ne? Also, was war mein Grund, überhaupt Führungskraft zu werden? So wie du es vorhin geschildert hast, war es ja bei dir so ein intrinsischer Wunsch, dass du was selber was mitgestalten wolltest und nicht dieses, das muss ich jetzt machen, weil das ist der nächste Schritt oder irgendjemand erwartet das von mir oder sollte man halt gemacht haben oder wie auch immer.
Ja, ich glaube auch, dass das das Allerwichtigste ist, wenn man sich für eine Führungsrolle entscheidet. Wenn wir die beiden Punkte da mal zusammennehmen, dann ist das, glaube ich, schon viel, viel Essenz, nicht eine Rolle zu übernehmen, weil man sich überlegt, was die anderen sonst sagen, sondern das zu machen, wo man selber spürt, das ist das Richtige. Das kann sich auch ändern im Verlauf eines Lebens, im Verlauf einer beruflichen Laufbahn. Das ist also gar keine Frage. Aber da seinen eigenen Weg zu gehen, ja, bei allen Rahmenbedingungen, die man natürlich beachten muss. Aber ich glaube, das ist das Wichtigste, weil nur dann kann man es am Ende auch gut machen.
Ja, bin ich total bei dir. Und da ist es eben so wichtig, wie du sagst, dass man da so bei sich ist, ne, und irgendwelche Rituale hat. Und wenn es bei dir der Sport ist oder bei jemand anderem, weiß ich nicht, die Natur oder was auch immer, die Familie, kann es ja auch manchmal sein, dass man da einfach immer dabei bleibt und sagt, auch dieses, das kann sich ändern mit der Zeit, ne? Also weil es sich damals gut angefühlt hat, als ich die Entscheidung getroffen habe, in die Position zu gehen, heißt es nicht, dass es 2 Jahre später immer noch der richtige Weg ist.
Ja, weil sich auch die Situationen ändern können. Was mich total überrascht hat, zum einen verspüre ich natürlich auch viel Verantwortung. Ja, man könnte es als Druck bezeichnen, aber es fühlt sich jetzt nicht als Druck an, aber es ist schon natürlich immer eine gewisse Last, hat man immer bei sich, weil man eben die Verantwortung nicht nur für sich selbst trägt, sondern für über 600 Mitarbeitende auch. Das heißt, die wichtigen Entscheidungen, die getroffen werden, die betreffen eben viele andere außer mir auch. Und auf der anderen Seite fühle ich, was ich nicht erwartet hätte, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich dann eben diese Erfahrung gemacht habe, fühle ich jetzt eine große Freiheit, ohne die ich die Aufgabe auch nicht machen könnte. Eben gerade die Freiheit von anderen. Als Vorstände haben wir befristete Arbeitsverträge. Wenn der Arbeitsvertrag ausläuft und nicht verlängert wird, muss ich schauen, was ich mache. Wenn ich das jetzt Mitarbeitenden oder Kollegen sagen würde, die würden sagen, ja, natürlich wird er verlängert. Warum sollte er nicht verlängert werden? Ja, ich glaube auch, ich mache einen Job ganz gut und bin guter Dinge, dass der Arbeitsvertrag auch verlängert wird. Ja, steht jetzt aktuell nicht an, aber irgendwann steht es wieder an. Auch da weiß man nie, in welcher Situation befindet sich die Wirtschaft, die Bank insgesamt. Gibt es vielleicht irgendwelche Unternehmenszusammenschlüsse, die es dann schwieriger machen, die entsprechende Position zu haben oder was auch immer. Man hat da, also ich habe weniger Sicherheit als in einem unbefristeten Arbeitsvertrag als Mitarbeiter. Das ist ein Stück weit auch das Risiko, für das es halt auch ein bisschen mehr Gehalt gibt am Ende. Aber ich habe das auch mit meiner Frau damals besprochen, als es darum ging, dann natürlich diesen Vertrag auch zu unterschreiben. Und das war das Wichtige, weil du auch Familie gerade vorhin angesprochen hast. Da wusste ich, ich habe den Rückhalt. Mein Lebensglück ist nicht von dieser Position abhängig. Ich mache das total gern und es macht mir Spaß und es erfüllt mich auch. Aber ich bin mir sicher, wir werden gemeinsam unsere Familie auch durchbringen, wenn ich diesen Job nicht haben sollte. Ich werde einen anderen finden und wir werden gemeinsam als Familie das irgendwie auch überstehen, wenn das so ist. Und dieses Gefühl gibt unheimlich Freiheit, die, glaube ich, auch wichtig ist, wenn man Entscheidungen trifft, weil man nicht immer ständig sagen muss, naja, was ist, wenn mir diese Entscheidung auf den Fuß fällt oder diese Entscheidung? Natürlich treffen wir die Entscheidungen sorgfältig, aber es ist unmöglich, alle Entscheidungen richtig zu treffen. Das ist unmöglich.
Ich sage immer, sie muss in dem Moment die richtige Entscheidung sein. Das heißt nicht, dass sie in 2 Jahren immer noch die richtige Entscheidung sein muss. In deiner Führungslaufbahn, was waren da so die größten Herausforderungen für dich? Vielleicht auch so in deiner ersten, vielleicht eine andere Herausforderung wie jetzt, oder vielleicht hast du auch welche, die sich durchgezogen haben?
Mir fällt jetzt gerade ganz spontan eine Situation in der ersten Führungsrolle ein, tatsächlich. Die war schon ein bisschen symptomatisch, weil es darum ging, wer trifft denn welche Entscheidungen? Und in dem Fall lasse ich mich von meinen Mitarbeiterinnen in dem Fall auch instrumentalisieren. Ich kann mich noch erinnern, es waren zwei Kolleginnen auf der Filiale. Ich war auf einer Fortbildung und die riefen mich auf der Fortbildung an. Was eigentlich ja schon mal das Signal eines großen Alarms ist, weil dann muss ja irgendwas passiert sein. Also, es ging um die Urlaubsplanung für das Folgejahr. Sie möchten beide zur gleichen Zeit Urlaub nehmen. Und die eine hat ein Angebot aus dem Reisebüro. Das ist nur noch bis zum nächsten Tag gültig. Und ich muss jetzt entscheiden, wer Urlaub nehmen darf und wer nicht. Also, wenn man noch nie in der Situation war und auch mit so einer Situation nicht gerechnet hat, dann war das schon mal, also gefühlt war das schon mal eine richtig knifflige Situation.
Ja.
Das Gute war, ich war in der Fortbildung, die Pause war zu Ende. Ich habe gesagt, die Pause ist zu Ende. Ich melde mich nachher in der nächsten Pause wieder. Geht jetzt nicht.
Kann man sich auch richtig gut konzentrieren dann, ne?
Ja, genau. Aber natürlich war bis zur nächsten Pause waren die Gedanken nur um dieses Thema. Das ist so.
Ja.
Auf der anderen Seite hat es mir natürlich die Möglichkeit gegeben, nachzudenken. Und dann bin ich nach der ersten Gedankenschleife, oh, nach welchen Kriterien entscheide ich jetzt, bin ich draufgekommen, ich entscheide nicht. Es gibt keinen Grund, weshalb ich das entscheiden soll. Und es gibt auch keinen Grund, jetzt eine Entscheidung in Eile zu treffen. Weil, dass dieses Angebot im Reisebüro nur noch bis zum nächsten Tag gültig ist, das kann ja nicht sein, dass das erst. Also, dass das Angebot heute rausgekommen ist und es gilt nur noch bis morgen. Also, die hat es bestimmt schon früher gewusst, dann hätte sie halt früher mit mir reden müssen. Also, echt nicht mein Problem. Ja? Und dann habe ich mir das Ganze überlegt und habe dann an der nächsten Pause wieder zurückgerufen und habe gesagt: Hört her, Leute, ich weiß jetzt nicht, was richtig ist, aber ich weiß, dass es falsch ist, egal wie ich es entscheide. Entscheidet ihr bitte, einigt euch und solange ihr euch nicht einigen könnt, kann ich keinem von euch Urlaub geben. Ja, und die haben sich geeinigt, hat alles geklappt, war alles dann gar kein Problem mehr. Und ich weiß aber noch, dass es damals so eine, um Gottes Willen, oh, in welcher Situation bin ich jetzt? Und jetzt bringen die mich total in die Zwickmühle und ich muss jetzt entscheiden und ich bin jetzt der Böse und so nach dem Motto. Und ja. Und das hat aber schon, das hat mir sehr geholfen, diese Situation, weil es natürlich am Ende bei Führung nicht darum geht, Entscheidungen für andere zu treffen. Natürlich muss man manchmal Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen. Das heißt aber nicht, dass man alle anderen von ihrer Verantwortung komplett entbindet.
Ja, hast du das Gefühl, die Art und Weise, wie du da reagiert hast, hat sich auf euer Zusammenarbeiten später ausgewirkt?
Ja, jeden Fall. Das war klar, dass diese Situation so nicht mehr kommen kann. Und in einem Team entstehen natürlich immer wieder Konfliktsituationen, aber ich habe das auch beibehalten, dass zunächst mal der Versuch war, und das funktioniert in den allermeisten Fällen, dass man es dann gemeinsam schafft, auch eine, ja, für beide Seiten tragfähige Lösung zu finden. Es gab auch Ausnahmen, wo man dann in Mediation gehen musste, weil man gesagt hat, die Situation ist so verfahren, da braucht man jetzt nochmal wirklich jemanden, der als neutraler Partner da an das rangeht. Aber wie gesagt, das war sehr selten der Fall bisher.
Was hattest du sonst noch so für Herausforderungen, die dich vielleicht auch so ein bisschen geprägt haben? Weil man lernt ja immer was draus.
Ja, ich meine, große Herausforderungen sind natürlich immer da, wo Entscheidungen getroffen werden, die viele nicht toll finden, sage ich es jetzt mal so. Es ist sowieso schwierig, jetzt vor allem in der jetzigen Position, ist es sehr, sehr schwierig, Entscheidungen zu treffen, die alle toll finden. Das ist so gut wie unmöglich. Ne?
Ja.
Wenn ich mal ans betriebliche Gesundheitsmanagement denke und man führt den Obstkorb ein, dann sagen manche, ach, wär viel besser, wäre ein Fitnessstudio gewesen. Und wenn man das Fitnessstudio einführt, sagen andere, Mensch, Meier, Fitnessstudio habe ich doch schon. Gesundes Essen wäre mir viel lieber. Und da trifft man nicht den Punkt, wo alle sagen, ja, genau so ist es richtig. Aber eben Entscheidungen, die manche vielleicht auch härter treffen, wenn es Umstrukturierungen waren, man ein neues Organigramm gemacht hat und eben auch ja, Kolleginnen oder Kollegen sich dann in einem anderen Team, in einem anderen Bereich wiedergefunden haben, bei einer anderen Führungskraft. Das sind so Themen, die, glaube ich, immer herausfordernd sind und auch immer herausfordernd bleiben, weil zunächst mal die Gefahr einer Unzufriedenheit besteht oder die oft auch dann eintritt. Und ich glaube, da gilt es zum einen viel zu erklären, warum diese Entscheidung richtig ist, aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, das zu erläutern und damit auch das Verständnis für die Notwendigkeit zu schaffen. Wohl wissend, dass man da eben tatsächlich auch sich nicht immer beliebt macht oder sich manchmal halt auch unbeliebt macht. Und da geht es darum, den Menschen und die Rolle ein Stück weit zu trennen und dann auch manchmal eben tatsächlich ganz rational zu entscheiden. Das ist dann eben meine Verantwortung für das Unternehmen. Das Unternehmen gehört über 80.000 Mitgliedern. Denen gehört unsere Bank. Und in deren Interesse müssen wir im Vorstand nach bestem Wissen und Gewissen die Entscheidungen treffen. Und das gelingt meistens, es gelingt vielleicht nicht in jedem Fall, wie schon gesagt, aber da gibt es dann eben auch mal Dinge, die andere Menschen, die einem vielleicht sogar ans Herz gewachsen sind, die nicht, aber nicht gut finden. Und damit muss man klarkommen. In jeder Führungsrolle, aber natürlich klar, in meiner jetzigen am stärksten bisher.
Ja, klar, weil da die schwerwiegendsten Entscheidungen auch getroffen werden, ne?
Ja.
Beziehungsweise da kann man ja dann, ich finde, in den Zwischenpositionen ist ja oft eher das Problem, dass man Entscheidungen vertreten muss, die andere Menschen treffen.
Ja, natürlich.
Du musst ja die Entscheidungen vertreten, weil in letzter Instanz ja du eigentlich hauptverantwortlich für die bist, die getroffen werden.
Ja, das ist auch natürlich ein richtiger Einwand auch von dir. Und wenn ich mich da zurückerinnere, tatsächlich ist es natürlich so, dass man sagt, Mensch, es gibt Entscheidungen, wo man selbst sagt, als Sandwich-Positionsführungskraft, ah ja, das hätte ich anders gemacht. Muss es aber loyal die Entscheidung der Geschäftsleitung vertreten, das mache ich auch. Ah, aber hätte ich vielleicht anders gemacht. Und bei manchen Entscheidungen, wenn man dann in die Position kommt, erkennt man, warum die so getroffen wurde. Man sagt, oh ja, in dieser Kenntnis hätte ich wahrscheinlich genauso entschieden. Und ja, wenn man nicht in dieser Verantwortung steht, denkt man auch, naja, der Vorstand, der kann ja gut auch die Verantwortung übernehmen, der muss es ja gegenüber den Mitarbeitern nicht ausbaden. Das stimmt, aber er muss es gegenüber dem Aufsichtsrat ausbaden und er muss es gegenüber der Vertreterversammlung ausbaden, die dann die Entlastung gibt und so weiter und so fort. Und von daher gesehen, es hat halt alles zwei Seiten.
Ja, klar.
Jede Rolle hat ihre Vor- und dann eben halt auch Nachteile.
Ja. Und im Endeffekt müsst ihr es ja trotzdem ausbaden, weil jede Sandwich-Positionsführungskraft, die sich mit der Entscheidung nicht anfreunden kann, kann ja im Prinzip immer euch die Schuld geben.
Ja.
Ihr müsst es dann nicht direkt ausbaden, aber ihr seid ja dann trotzdem im Zweifelsfall der Buhmann.
Ja, genau. Kann passieren.
Umso wichtiger das, was du vorhin gesagt hast, ne? Diese transparente Kommunikation und auf allen Ebenen das entsprechend zu kommunizieren, warum was gemacht wird, damit natürlich auch die anderen Führungskräfte, die es dann direkt gegenüber den Mitarbeitenden vertreten müssen, die entsprechende Grundlage haben. Das, was du jetzt gemeint hast, wenn man selber mal in der Situation ist, versteht man, warum das so entschieden wurde.
Ja.
Umso wichtiger, direkt mit zu kommunizieren, warum denn wirklich so entschieden wurde, damit man es gleich nachvollziehen kann und nicht erst in die Situation kommen muss.
Ja. Aber das ist eben auch tatsächlich so das Thema. Diese Situation fällt natürlich leichter, wenn du ein Team hast mit 6, 7 Menschen und du sagst, kommt mal alle kurz zusammen. Was bewegt euch? Ich will euch mal erklären, warum. Und man sieht in die Gesichter und sagt, okay, ich sehe, ich habe dich jetzt noch nicht überzeugt. Jetzt sag mal, was stört dich denn noch? Und da kann man das greifen. In meiner jetzigen Position heißt es, wir haben natürlich viele Mitarbeiter, Veranstaltungen, die gehen per Livestream. weil wir schaffen es nicht, alle 600 Mitarbeitenden zu einer Infoveranstaltung an einen Ort. Und da sehe ich nicht, wer was denkt. Ja, da gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Anmerkungen zu machen, aber in die Gesichter kann man da nicht schauen. Und das ist immer so ein gewisses Gefühl, habe ich denn alle überzeugt oder habe ich so erklärt, dass es auch alle verstanden haben?
Ja.
Ja, das muss man dann eben auch wieder möglichst dadurch sicherstellen, dass man, wenn es geht, Kontakt mit den Menschen aufnimmt, indem man sie besucht, in Teamsitzungen und Ähnlichem.
Ja. Ist das was du regelmäßig machst demnach?
Ja, regelmäßig ist so eine Sache. Aber ich schaue tatsächlich, dass ich in allen Abteilungen zumindest mal einmal im Jahr mich gezeigt habe. Also nicht jetzt immer in einer Team- oder Bereichssitzung, aber zumindest nehme ich mir bewusst Zeit, dass ich sage, ich gehe jetzt mal in der einen Hauptstelle. Im dritten Stockwerk schaue ich heute mal und übernächste Woche bin ich dann im vierten Stockwerk und laufe einfach mal durch und sage, hallo, wie geht's? Was steht an? Da trifft man natürlich auch nicht immer alle und sagen auch nicht immer alle, was sie gerade besonders bedrückt, aber viele.
Ja, ist doch schön, wenn ihr da das Vertrauen auf jeden Fall habt, finde ich auch wichtig, dass man da dann die Möglichkeit hat, überhaupt irgendwas zu sagen. Weil wenn du es nicht machst, dann würdest du ja noch weniger mitbekommen.
So ist es ja, auf jeden Fall.
Man hat ja nie alles irgendwie im Blick, aber je mehr man sich drum bemüht, desto mehr hat man auch im Blick. Hattest du jemanden, der dich so auf deiner Führungsreise geprägt oder begleitet hat?
Also mein Vorgänger im Amt, der hat mich auf jeden Fall natürlich geprägt. Er war fast die gesamte Zeit meiner beruflichen Laufbahn hier, auch der Vorstandsvorsitzende. Und zwangsläufig ist das natürlich jemand, an dem man sich orientiert. Das heißt nicht, dass man alles gleich macht, aber das ist dann so, dass natürlich das Role Model schlechthin dann für den Vorstandsvorsitzenden. Und ja, hat mich auch deshalb geprägt, weil ich tatsächlich auch mal 2, 3 Jahre sein Assistent war. In dem Sinne hat er mich auch gefördert, gar keine Frage. 2 Aussprüche von ihm, die besonders auch haften geblieben sind im Sinne von Führung. Das eine war, dass eben man auch eine Führungsrolle nicht erzwingen kann, also nicht so hineinarbeiten, dass man jetzt diese Rolle bekommt, sondern die Rolle muss zu einem kommen. Das heißt, man muss erst bereit sein, sozusagen für die Rolle, auch wenn man sicherlich nie hundertprozentig schon dafür bereit ausgebildet ist, aber man muss vom Grundsatz her bereit sein und es muss sich die Möglichkeit ergeben. Man kann es nicht erzwingen. Es ist ein Stück weit immer auch das Glück, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort auch zu sein. Und das Zweite ist, dass er mal gesagt hat, es ist wichtig, nicht die Rolle zu spielen, sondern selbst die Rolle zu sein, also die Rolle auszufüllen. Das ist was, was man, glaube ich, mit dem Begriff Authentizität beschreiben kann. Und ich habe das am Anfang nicht verstanden, was er da damit meint, Rolle spielen. Und natürlich ist man immer auch in einer anderen Rolle. Ich bin als Vorstandsvorsitzender natürlich in einer anderen Rolle als zu Hause, als Vater oder als Ehemann oder als Sohn. Natürlich verhalte ich mich da auch anders. Aber es bin trotzdem ich. Es bin trotzdem alles ich.
Ja.
Was damit gemeint ist und was dabei wichtig ist, ist, glaube ich, das Thema, dass man eben nicht Entscheidungen trifft, weil man jetzt nur sagt, ja, um dieser Rolle gerecht zu werden, auch wenn ich eigentlich persönlich nicht davon überzeugt bin. Nee, es muss andersrum sein. Ich muss nach meinen Werten und nach meinen Glaubenssätzen handeln. Dann bin ich ich und dann kann ich meine Aufgabe gut machen. Und wenn ich eine Aufgabe habe, in der ich gegen meine Wertvorstellungen mich verhalte, dann ist die Aufgabe falsch. Das tut nicht gut.
Ja. Und dazu muss man sich aber erstmal über die eigenen Werte bewusst sein.
Ja, das ist richtig, ja.
Das hat bei mir zum Beispiel auch extrem viel verändert, als ich mich angefangen habe, damit auseinanderzusetzen. Auch sich selbst mal zu verstehen, was sind eigentlich meine Werte und so.
Und auch wissen, dass man dem nie zu 100% auch gerecht werden kann.
Ja.
Also zum Beispiel, ich bin jemand, dem sehr viel an dem Thema Gerechtigkeit liegt.
Ich auch.
Ja, aber ist es möglich, in einem Unternehmen mit 630 Mitarbeitenden alle gerecht zu bezahlen? Man kann es versuchen, das so fair wie möglich zu gestalten, aber 1:1, dass man immer sagt, ja, das passt hundertprozentig, das wird nie geschehen, weil es 2 Menschen in der gleichen Rolle gibt, die beide die gleiche Erfahrung und dementsprechend auch das gleiche Gehalt beziehen. Und trotzdem ist eben eine der beiden Personen nochmal einen Tick motivierter, arbeitet nochmal einen Tick schneller und trotzdem bekommen sie beide dasselbe Gehalt. Und was wäre jetzt richtig, der einen Person nochmal 50 Euro mehr zu geben oder 75 oder 99 oder was wäre denn fair? Und deshalb ist das immer so ein Thema. Wir sind bestrebt, das so gut wie möglich zu machen. Wir müssen aber auch wissen, in manchen Situationen kriegt man das nicht vollständig hin, sondern eben so gut es geht.
Ja, total. An irgendeinem System muss man sich ja halt immer orientieren.
Ja.
Habt ihr denn bei euch generell Führungswerte, die ihr in den Vereinigten Volksbanken festgelegt habt und erwartet oder lebt?
Ja, wir haben einen Katalog sozusagen, was die Führungsphilosophie und die Führungsverantwortung angeht. Und es sind 7 Punkte, die so als Rahmen im Prinzip für die Führung formuliert sind. Da gehört insbesondere, wenn ich gerade Rahmen gesagt habe, auch eben dieses Thema Rahmen setzen ist einer dieser Punkte, weil es halt eben wirklich darum geht, auch den Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, auch sich selbst zu entfalten und eben nicht per Order de Mufti Dinge vorzugeben. Das ist nicht unser Verständnis von heutiger Führung, sondern möglichst Eigenverantwortung und Mitverantwortung hinzubekommen. Wobei unser Ziel die Mitverantwortung ist, aber das ist natürlich immer noch mal eine Stufe mehr und eine Stufe schwerer, wenn man eben für andere mitdenkt, mitarbeitet und nicht nur in Anführungsstrichen die Eigenverantwortung macht. Wenn wir bei allen Eigenverantwortung ins Leben bringen, ist auch schon viel gewonnen. Aber eben auch so Themen wie, also wenn es jetzt gerade um die persönliche Weiterentwicklung geht. Natürlich hätte es eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter gerne, der Vorgesetzte sagt, okay, wenn du Führungskraft machen möchtest, ich habe dir einen Plan, dann machst du A, B, C, D, E und dann wirst du Führungskraft. Aber so funktioniert es halt nicht.
Ja.
Und das wird dann später keine gute Führungskraft, die eben nur nach dem handelt, was sie vorgegeben bekommt. Und deshalb ist es wichtig, sich da auch selbst was zu erarbeiten. Nicht auf sich alleine gestellt, aber schon in Eigenverantwortung so ein Thema anzugehen und sich zu überlegen, wo möchte ich hin? Was brauche ich dafür und dann auch dafür Unterstützung zu bekommen?
Ja, wie unterstützt ihr das?
Tatsächlich ist es so, dass es Führungsgespräche gibt und da eben ein Abgleich stattfindet zwischen Mitarbeitern und Führungskräften, entsprechendes Feedback auch. Und wer sich da äußert, der hat die Möglichkeit auch entsprechend auch unter Einbindung der Abteilung Personal Menschen da auch sich mal einen Plan sozusagen zu erarbeiten. Wohl wissend, dass ein Plan nie 1:1 eintritt, aber man muss ja eine Vorstellung haben, wo man hin möchte, damit man den Weg überhaupt geht.
Das heißt, ihr macht es quasi über die Führungsebene dann immer runter mit der Einbindung von eurer Abteilung Personalmenschen, die dann unterstützen bei der Weiterbildung, nehme ich mal an.
Ja, die aber auch genau, die aber durchaus auch für Gespräche offen sind. Also es gab durchaus auch schon mal Kolleginnen oder Kollegen, die gesagt haben, Mensch, ich möchte jetzt einfach mal vielleicht auch unabhängig vom eigenen Chef oder von der eigenen Chefin, möchte sich vielleicht auch nicht gleich outen, weil man die Gefahr sieht, dass man gehalten werden möchte. Na, das sind ja gute Mitarbeiter, wer will schon gute Mitarbeiter verlieren?
Ja, okay.
Aber auf der anderen Seite haben wir viele gute Führungskräfte, die das auch fördern und sagen, ich gebe meiner Mitarbeiterin, meinen Mitarbeiter alles Mögliche an die Hand, weil es für mich auch ein Erfolg ist, wenn ich jemanden auch aus dem Team heraus aber eben zu einer neuen Rolle dann auch weiterentwickelt habe. Aber es gibt natürlich auch andere Fälle, wo dann jemand sagt, oh, das möchte ich jetzt erstmal ohne die Führungskraft vielleicht auch mal mit jemandem reden. Wie werde ich denn gesehen? Und gibt auch natürlich Themen, dass mal jemand sagt, Mensch, ich habe es schon ein paar Mal meiner Führungskraft gesagt, aber ich fühle mich nicht so richtig gefördert. Und die Führungskraft sagt halt, naja, ich sehe eben bestimmte Dinge, die müssen erfüllt sein. Und die sehe ich noch nicht erfüllt, bis jemand Führungskraft wird. Und da kann es schon auch mal einen Konflikt geben. Und da ist es natürlich dann auch gut, dann nochmal jemanden Neutralen draufschauen zu lassen und ja, da zu unterstützen.
Ja. Jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, wie ihr Führungskräfte bei euch fördert und auch was so prinzipiell eure Werte, eure Führungswerte sind. Wenn du jetzt mal so an den Alltag denkst, wie lebt ihr das dann bei euch?
Ich bin davon überzeugt und so so leben wir das auch, indem wir tatsächlich auch in unsere Führungskräfterunden immer wieder Sequenzen der gemeinsamen Arbeit an unserer Strategie, die eben auch die Führungsleitlinien beinhaltet, dann auch üben. Das ist was aus dem Sport. Sonst so ein typischer Irrglaube, was Führung angeht, nach dem Motto, man ist zur Führung geboren und entweder man kann es oder man kann es nicht. Nee, man kann da auch viel lernen und man muss auch viel üben, weil, ja, wie gesagt, das auch niemand in die Wiege gelegt bekommt. Und ein sehr guter Musiker übt auch regelmäßig. Also es ist nicht so, dass die Top-Musiker nicht mehr üben, weil sie schon alles können. Und es ist auch nicht so, dass die Top-Sportler nicht mehr trainieren, weil sie schon alles können. Sondern nur, wenn ich regelmäßig übe und trainiere, bin ich überhaupt in der Lage, meine Leistung zu erhalten, geschweige denn noch weiter zu verbessern. Und deshalb ist das Thema tatsächlich der Übung ein ganz wichtiges. Und ich bin da auch ein Freund von der sogenannten themenzentrierten Interaktion. Also themenzentriert in dem Fall, dass man eben an konkreten Beispielen arbeitet und übt und nicht in der Führungstheorie so Allgemeinplätze, der Mensch sei edel, hilfreich und gut. Das ist, ja, das wird jeder unterschreiben, aber wie geht das dann? Oder wertschätzende Kommunikation. Ja, natürlich, das würde jeder sofort unterschreiben, dass man das machen muss. Aber es ist halt nochmal ein Unterschied, ob ich Botschaften, gewaltfreie Kommunikation gelernt, geübt habe, nur dann kann ich es anwenden. Das kann ich nicht, wenn ich es einmal gelesen habe, dann wird mir das in der Situation, wo es drauf ankommt, wahrscheinlich nicht in den Schoß fallen, sondern das muss ich mir vorher überlegt und durchdacht haben. Ich glaube, das ist ganz arg wichtig und mir auch ein persönliches Anliegen.
Ja, kann ich nur so unterschreiben. Du hast ja jetzt viele verschiedene Führungsrollen schon gehabt. Hast du auf deinem Weg was Spezielles zum Thema Führung gelernt?
Ich würde sagen, dass es das Wichtigste ist, seinen gesunden Menschenverstand zu verwenden. Weil gerade als junge Führungskraft so in den ersten Führungsrollen da tatsächlich so dieses Thema war, wie muss man sich denn in solchen Situationen verhalten? Was ist denn in der Theorie oder in der Gesellschaft oder wie verhalten sich da andere? Sagt mir ja aber niemand, ob das richtig ist. Sondern für sich selbst zu überlegen, in welcher Situation befinde ich mich gerade mit der Kollegin, dem Kollegen oder mit dem Team? Welche Optionen habe ich, mit dieser Situation umzugehen und was sind Konsequenzen dieser Optionen? Und häufig ist es so, dass sich dann relativ schnell die Entscheidung dann immer klarer herauskristallisiert. Wenn man sagt, okay, wie kann ich denn mit den Konsequenzen dann leben? Was halte ich für richtig und was halte ich für falsch? Da spielen die eigenen Werte wieder eine wichtige Rolle. Und ja.
Ja. Und es macht es natürlich auch einfacher, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Entscheidung dann auch zu vertreten, ne?
Ja.
Wenn man sie auf den eigenen Werten und den eigenen Entscheidungen basierend getroffen hat und nicht aus dem Außen.
Ja, also man muss auch in der Lage sein, als Führungskraft zu sagen, ich habe die Entscheidung so getroffen, weil ich es so für richtig halte.
Ja.
Natürlich sollte man das auch mit Argumenten unterlegen können. Aber in vielen Fällen ist es natürlich trotzdem auch so, dass man so oder anders machen kann. Und es keine klaren, objektiven Kriterien gibt, dass man sagt, also es ist ganz klar, man kann das nur so machen. Ja, man hätte es auch anders machen können. Aus welchen Gründen habe ich mich dazu entschieden, es so zu machen?
Ja, da wären wir auch wieder bei der Kommunikation, ne?
Ja. Ja.
Du hast es ganz am Anfang schon mal kurz erwähnt, in Bezug auf deine Führungsposition. Was ist vielleicht was, was du vorher nicht erwartet hättest?
Was immer anders ist, als man es erwartet, ist das Gefühl, in dieser Situation zu sein. Also auch zum Beispiel, als ich Vorstand wurde, natürlich wusste ich vorher, was ein Vorstand macht und welche Verantwortung ein Vorstand hat und welche Aufgaben und welches Zeitfenster dahinter steckt und so. Da war ich ja nah genug dran, dass ich das vorher abschätzen konnte. Aber die Verantwortung dann zu haben, fühlt sich an dem Tag, an dem man sie hat, nochmal anders an als noch 3 Tage davor. Das ist eigentlich so, fand ich mit das Spannendste, dass es dann doch nochmal anders ist. weil man die Verantwortung dann halt fühlt, wenn sie da ist.
Ja, total. Ist vielleicht auch der Unterschied zwischen diesem rationalen, ich kann das umreißen, was das prinzipiell rational bedeutet, und diesem, jetzt habe ich aber wirklich diese Verantwortung und was macht das mit mir?
Ja.
Bevor ich dir die abschließende Frage stelle, hast du noch irgendwas, was du mit ZuhörerInnen teilen möchtest, wo wir jetzt vielleicht noch nicht drauf gekommen sind?
Fällt mir jetzt gerade ganz spontan nicht ein. Ich bin schon auf die abschließende Frage eingestellt.
Ja, nee, alles gut.
Aber vielleicht kommt noch mal was.
Die geht ja auch in die Richtung. Die Frage, die ich immer zum Schluss stelle, ist, was würdest du jemandem raten, der sich überlegt, in die Führung zu gehen oder vielleicht auch schon auf dem Weg dahin ist?
Ich kann jedem, der gerne Führung machen möchte, nur raten, für sich selbst wirklich die Entscheidung zu treffen, in so eine Rolle zu gehen, weil man Freude daran hat, Verantwortung zu übernehmen. Vor allem Verantwortung für Menschen. Es ist eben oft doch so, immer noch auch, dass viele Menschen eben eine Führungsposition anstreben, weil die eben noch ein besseres Image hat, weil es eben tendenziell mehr Kohle gibt. Das sollten aber nicht die Beweggründe sein. Das sind eben Nebeneffekte. Aber wenn ich deshalb in der Hierarchie aufsteigen möchte, weil ich mehr Geld verdienen möchte und das der einzige oder der wesentliche Grund ist, dann werde ich wahrscheinlich nicht glücklich. Also da gibt es genügend Beispiele, wo man auch tatsächlich den oder die fachlich Besten zur Führungskraft gemacht hat und die Person überhaupt nicht glücklich in dieser Führungsrolle geworden ist. Man muss daran Freude haben, an den Dingen, wie gesagt, vor allem an der Verantwortung und auch bereit sein, dafür gerade zu stehen, für die Entscheidungen, die man trifft im Rahmen seiner Kompetenzen. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Ja, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, da mal so einen direkten Einblick in eine ganz andere Führungsebene zu bekommen. Danke dir.
Danke dir auch.
Danke fürs Zuhören. Ich fand es richtig interessant, mal mit jemandem zu reden, der schon echt viel Führungserfahrung und aktuell auch richtig viel Führungsverantwortung hat. Ich denke, die wichtigste Botschaft, über die Jörg gesprochen hat und die ich selber auch teile, ist, dass du immer den Weg gehen solltest, der sich für dich richtig anfühlt, unabhängig davon, was andere darüber denken oder sagen. Er hat ja seine Erfahrung damit erzählt, wie es für ihn war, diesen lateralen Schritt zu machen oder den Schritt zurück, je nachdem, wie man es betrachtet. Und gleichzeitig auch darüber gesprochen, dass man wirklich da auf seine Intuition hören sollte und sich einfach selber treu bleiben sollte. Weil es bringt einfach nichts, wenn wir Dinge tun, nur um anderen zu gefallen oder es anderen Leuten recht zu machen. Es muss einfach für dich passen. Wenn dir die Folge gefallen hat und du jemanden kennst, der genau von solchen Erfahrungen profitieren würde, dann teile sie doch gerne mit dieser Person. Ich freue mich über eure Bewertungen und ein Abo. Wenn du Vorschläge für Interviewgäste, Themenwünsche oder Feedback hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail unter futureleaderspot@monafries.de. Ansonsten findest du mich auf LinkedIn und auf Instagram @monafries. Alle Links dazu sind in den Shownotes. Danke fürs Einschalten, alles Gute und bis zum nächsten Mal.